Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Auf richtige Weise getaufte Mitglieder der Kirche Gottes nehmen jedes Jahr an dem Passahabend teil und gedenken dabei an die Ereignisse, die stattfanden an dem letzten Passahabend vor dem Tod Jesu Christi. Und die Ereignisse des Passahabends werden in drei Abschnitte gegliedert. Wir denken natürlich an die Änderung der Symbolik durch Christus, wo da das Passahlamm durch Brot und Wein ersetzt wurde. Und das hat natürlich sehr tiefe Bedeutung. Und wir denken aber auch an die Fußwaschungszeremonie, die der Veränderung der Symbole von Brot und Wein voranging. Und heute möchte ich mich einmal mit der Fußwaschung näher beschäftigen. Was bedeutet sie für uns? Was bedeutet sie für die Mitglieder der wahren Kirche? Was sollte sie bedeuten? Nun, wir haben schon lange verstanden, dass die Fußwaschungszeremonie am Passafest, am Passahabend, die gegenseitige Demut untereinander symbolisiert. Und zwar nach dem Vorbild Jesu Christi, der sich selbst demütigte, dadurch auch seine Liebe zu den Jüngern zeigte, indem er den Jüngern die Füße wusch. Er tat das sogar für Judas, der ihn anschließend verraten würde. Es besteht die anhaltende Notwendigkeit, dass getaufte Mitglieder der Kirche an der jährlichen Fußwaschungszeremonie teilnehmen. Das gilt natürlich jetzt nicht für solche, die daran nicht teilnehmen können, aus verschiedensten Gründen. Die können vielleicht nicht mit anderen zusammenkommen, sind alleine auf sich gestellt. Sie können gleichwohl dann die Symbole von Brot und Wein zu sich nehmen. Wir haben insoweit Instruktionen, die wir ihnen mitgeben können, wenn sie in einer solchen Situation sind. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, sich mit anderen gleichgesinnten Mitgliedern zu treffen, dann sollten sie das in jedem Falle tun, denn wie wir heute sehen werden, ist die Fußwaschungszeremonie von großer Bedeutung. Selbst wenn sie zu Hause das Passa zu sich nehmen müssen, weil sie alleine sind, sollten sie gleichwohl den Gedanken an die Bedeutung der Fußwaschungszeremonie denken und insoweit auch auf sich beziehen, in geistlicher Hinsicht. Und so wollen wir uns heute natürlich einmal anschauen, was es mit dieser Fußwaschungszeremonie auf sich hat. Denn als Jesus den Jüngern die Füße wusch, da sagte ihnen, wir werden das gleich im Zusammenhang noch einmal lesen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Und er sagt dann auch, ihr sollt euch untereinander die Füße waschen. Und wenn wir uns gegenseitig die Füße waschen, dann dienen wir uns gegenseitig. Wir sollten uns gegenseitig in Demut und Liebe helfen und ermutigen. Nun, es war damals so, wird uns gesagt in den Kommentaren auch, dass es der niedrigste Diener des Haushaltes war, der den Gästen die Füße wusch. Und als Christus es tat, hat er sich insoweit erniedrigt. Aber es gibt auch andere Beispiele, sogar auch im Alten Testament. In 1. Samuel Kapitel 25 möchte ich eine Stelle aufschlagen, denn vielleicht wussten Sie das nicht, aber im Alten Testament werden mehrere Ereignisse beschrieben, wo den Gästen die Füße gewaschen wurden. Vielleicht so als Vorbedeutung von dem, was dann Jesus Christus am Passahabend durchgeführt und eingesetzt hat. Aber in 1. Samuel 25, da lesen wir die Verse 40 und 41. 1. Samuel 25 und Vers 40. Das war ja die Geschichte mit Abigail und ihrem schlimmen Ehemann, der sich total weigerte, David zu helfen und seinen Leuten, und der dann umkam. Und dann heißt es in Vers 40, und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Sie war willens, sich so zu erniedrigen, weil sie dieses Privileg, jetzt die Frau von David zu werden, erst einmal gar nicht richtig fassen konnte. Wir haben auch lange Zeit verstanden und gelehrt, dass die Fußwaschungszeremonie viel mehr bedeutet und symbolisiert, als einem Mitglied Demut zu zeigen und sein Beispiel der Demut uns gegenüber zu akzeptieren. Das ist sicherlich beinhaltet, aber mehr ist auch beinhaltet. Denken wir auch daran, dass Demut zu unserem Verhältnis zu Gott gehört. Wir sollen uns ihm in Demut unterwerfen, uns vor ihm demütigen, Satan widerstehen. Und dann heißt es, wird sich Gott uns nahen. Und Satan muss von uns fliehen. Schauen Sie, der gesamte Gottesdienst am Passahabend symbolisiert eine Erinnerung an den Tod Jesu Christi. Alle Ereignisse, die am Passahabend stattfinden. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22 und lesen wir angefangen in Vers 14. Und als die Stunde kam, da setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann können wir uns eine weitere Stelle in Johannes 13 anschauen, denn Christus hatte noch etwas anderes getan, als die Symbole von Brot und Wein einzuführen. Denn in Johannes Kapitel 13, da lesen wir angefangen in Vers 1. Und vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Passafest bezieht sich auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote, das dem Passahabend folgen würde. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verräte, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Und danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Nun, das war nach dem Abendessen. Die Sitte hatte es ohnehin erfordert, dass den Jüngern bereits vor dem Abendessen die Füße gewaschen worden waren. Hier geht es offensichtlich um eine Symbolik. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 11 an. 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Das ist, was der Apostel Paulus sagt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, dann nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Es wird auch noch in der Anmerkung gesagt, andere Stellen haben hier auch, und Luther übersetzte auch ursprünglich: Nehmt, esse, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen, Vers 25, nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es geht um ein Gedächtnis an den Tod Jesu Christi. Und es geht um ein jährliches Zusammenkommen. Das Passa wurde einmal im Jahr gehalten. Und das Passa wird nach wie vor gehalten, aber mit veränderten Symbolen. Also wenn wir das jährliche Passa halten, die jährliche Passa-Zeremonie am Brot und am Wein teilnehmen, sowie eben auch an der vorangegangenen Fußwaschungszeremonie, dann müssen wir im Glauben die höchste Bedeutung der Gesamtheit des Opfers Jesu Christi anerkennen. Lesen wir weiter in Johannes Kapitel 13 und in Vers 6. Johannes 13 und Vers 6. Und da kam er zu Simon Petrus. Und er sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Und viele verstehen es auch heute noch nicht. Aber du wirst es hernach erfahren. Und da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr in alle Ewigkeit sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde, und darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Auf diese Stellen werden wir nachher zurückkommen. Aber das wird hier beschrieben, die Fußwaschungszeremonie, und wie wir eben gehört haben, Christus sagt uns, wir sollen es tun untereinander. Das Passafest ist größtenteils eine Bestätigung der vorangegangenen Taufe. Wir haben eine kostenlose Broschüre, die das Erfordernis der Taufe erklärt. Wir haben eigentlich mehrere Broschüren. Eine ist die Taufe, Voraussetzung für das Heil. Und wir haben aber auch eine englische Broschüre, The Meaning of God's Spring Holidays. Und ich möchte aus dieser englischen Broschüre jetzt vorlesen, allerdings in der deutschen Übersetzung. Da sagen wir, in Zeiten des Alten Testamentes durfte kein Mann am Passa teilnehmen, es sei denn, er wurde beschnitten. Wahre Christen werden geistlich, im Herzen, durch den Erhalt des Heiligen Geistes, der dann in ihnen wohnt, nach der richtigen Taufe beschnitten. Es geht hier um eine richtige Taufe, es geht nicht um eine Kindertaufe, es geht nicht darum, dass ein x-beliebiger Mensch eine Taufe durchführen kann. Es müssen ordinierte Prediger der wahren Kirche Gottes sein, die dann auch die Hände auflegen müssen auf den Täufling und zu Gott beten müssen, dass der Heilige Geist ihnen gegeben wird. Und das ist nach Reue und nach Glaube, auch an das Opfer Jesu Christi, auch an das Evangelium, dann zu erfolgen. Es heißt dann weiter hier, daher dürfen nur richtig getaufte Mitglieder des geistlichen Leibes Christi, der Kirche, die keinen Groll gegen irgendjemanden hegen, und keinen Hass gegen andere in ihren Herzen haben, sehr wichtig, an den jährlichen Symbolen von Brot und Wein teilnehmen. Dabei reflektieren sie das Leiden und den Tod Jesu Christi. Und dann sagen wir, das Erfordernis der Taufe gilt nicht nur für die Teilnahme an dem Teil des Gottesdienstes, für die Einnahme von Wein und ungesäuertem Brot, sondern auch für die Fußwaschungszeremonie, die für die Einhaltung des Passafestes von wesentlicher Bedeutung ist. Schauen Sie, während des Passafestes bekräftigen wir unseren Bund mit Gott. Unsere Erneuerung erfolgt, damit wir weiterhin nach Vollendung streben können. Und dieser Prozess wird auch durch die Fußwaschungszeremonie symbolisiert. Lesen wir noch einmal Johannes 13, Vers 10, wo es heißt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Das ist eine Voraussetzung, ein Erfordernis. Und bevor wir das Passa zu uns nehmen, das Passa begehen, am Passaabend teilnehmen, bevor das überhaupt geschehen kann, da wurde uns ein neues Leben gegeben. Nämlich als wir als geistgezeugte Mitglieder in die Familie Gottes eintraten und seinen Geist der Kraft empfingen. Wir mussten von all unseren Sünden umkehren und unser neues Leben beginnen und so leben, wie es uns geboten wurde. Dies geschah während unserer Taufe, die notwendig war, damit wir später am Passa teilnehmen können, damit wir weiterhin Gottes Weg leben und letztendlich das ewige Leben erlangen können. Wir waren tot, geistlich gesehen, aber jetzt leben wir. Römer Kapitel 6 sagt uns mehr hierüber. Römer Kapitel 6, angefangen in Vers 1. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? da sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir dann noch in ihr leben? Es geht darum, dass man in der Sünde lebt, diesen sündhaften Lebensweg weitergeht. Es kann nicht darum gehen, dass man jetzt total vollkommen und vollendet ist, dass man niemals sündigen würde, denn wir lesen später im ersten Johannesbrief, dass Johannes sagt, wer das sagte, ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, Vers 8, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben, in Christus Jesus. Schauen Sie, die Taufe symbolisiert unseren Tod. Als fleischliche Menschen, in dem Sinn, dass unsere fleischliche Natur stirbt. Und wir kommen aus diesem Wassergrab heraus, als ein neuer Mensch. Weder die Taufe noch die Fußwaschungszeremonie bewirken automatisch die Vergebung der Sünde. Sie sind eher symbolisch für Vergebung durch Jesus Christus. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen innerer Umkehr, innerer Reue. Und obwohl Christus uns unsere Sünden vergibt, wenn wir umkehren, was sogar vor der Taufe geschehen muss, ist es nun mal so, dass er uns auch die Sünden vergibt, die wir dann nach der Taufe begehen, das Jahr hindurch. Wenn wir umkehren und bereuen, bedeutet dies auch, dass die Taufe unsere vollständige, völlige Vergebung darstellt. Wir haben viele Male richtig gesagt, dass wir in dem Moment, als wir aus diesem Wassergrab herauskamen, völlig rein waren, vielleicht nur für eine sehr kurze Zeit, als Christus uns alle unsere Sünden zu dieser Zeit vergab, weil er unser Herz betrachtete, einschließlich der Sünden, von denen wir vielleicht gar nichts wussten. Es gibt ja Sünden, die wir gar nicht so richtig erkennen und sehen in unserem Leben. Aber schauen Sie, dasselbe gilt für das Passa, wie ich zeigen werde. Einschließlich der Fußwaschungszeremonie. Es sollte uns nämlich selbstverständlich klar sein, dass wir nach unserer Taufe und im Laufe des Jahres weiterhin gesündigt haben. Nicht als ein Sündenweg, aber wir haben hin und wieder gesündigt, haben gefehlt. Und vielleicht auch auf eine Weise gefehlt, die wir vielleicht gar nicht so richtig realisiert haben. Aber wie ich sagte, Gott schaut auf unser Herz. In 1. Petrus Kapitel 1, da lesen wir Vers 15. 1. Petrus 1 und Vers 15. Wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir sollen also ein Verhalten an den Tag legen, das heilig ist, das Gott wohlgefällig ist. Denn Gott, der heilig ist, der heiligt uns und hat uns zur Heiligkeit berufen. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 11. Offenbarung 22 und Vers 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Mit anderen Worten, wir geben die Heiligkeit nicht auf nach unserer Taufe. Wir bleiben weiterhin heilig, bemühen uns, diese Heiligkeit weiterhin an den Tag zu legen. Wenn wir sündigen, wenn wir verfehlen, dann wenden wir uns an Christus zur Vergebung aufgrund seines Opfers und können dann weiterhin in Heiligkeit leben. Wie werden wir geheiligt? Wie können wir heilig sein? Durch was? Nun, Johannes 17 und Vers 17. sagt uns, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir werden durch Gottes Wort der Wahrheit geheiligt, was bedeutet für einen heiligen Zweck ausgesondert. Dieser heilige Zweck bedeutet, das Wort Gottes zu halten, es zu leben. Wir werden aber auch durch die Taufe und den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, die Verse 25 und 26. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Offensichtlich hier eine Bezugnahme auf die Taufe. Und auch in 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 11. Er spricht von Dieben, von Habgierigen, von Homosexuellen, von Götzendienern, Ehebrechern und so weiter und so fort, Trunkenbolden, Lästerern, Räuber, die werden das Reich Gottes nicht erben, sagt der Herr. Und dann sagt er in Vers 11, und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Aber wie können wir weiterhin heilig bleiben? Gott ermöglicht es uns, weiterhin ein heiliges Leben zu führen, wenn wir dem Beispiel Christi folgen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und lesen wir Vers 23. Er aber, 1. Thessalonicher 5 und Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Total vollständig. Und bewahre euren Geist samt Leib und Seele unversehrt und tadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gott will uns vollständig heiligen. Nun, dies erfordert Zeit. Dies beschreibt einen Prozess. Und so verpflichten wir uns jedes Mal als getaufte Mitglieder zum Passa unser Leben erneut Gott zu widmen. Bei der Taufe starb unser alter Mensch, wie wir gesehen haben, und unser neuer Mensch stieg aus dem Wassergrab hervor, während alle unsere Sünden, symbolisch gesehen, weggespült worden waren. Eine ähnliche Symbolik ist zum Zeitpunkt des Passas offensichtlich, wenn diese Sünden, symbolisch gesehen, weggespült werden, die wir im Laufe des Jahres angesammelt haben. Und die bemerkenswerte Symbolik hört hier nicht auf, sondern schließt sogar die Person mit ein, die unsere Füße wascht und wäscht, nach dem Beispiel Christi, um Versöhnung herbeizuführen. Denn mangelnde Versöhnung unter den Mitgliedern kann auch dazu führen, dass wir keine wahre Versöhnung mit Gott haben und dass Sünde bestehen bleibt. In unserer Broschüre über die Taufe, Voraussetzung für das Heil, haben wir die Ereignisse beim allerersten Passafestes beschrieben, als Christus die Symbole von Wein und Brot änderte und als er die Fußwaschungszeremonie einführte. Und wir erklären darin Folgendes, und ich möchte dies jetzt kurz zusammenfassen. Einige behaupten, dass die 12 Apostel am Pfingsttag den Heiligen Geist empfangen haben, ohne zuvor getauft worden zu sein. Aber es scheint, dass einige, wenn nicht sogar alle Apostel und diejenigen, die den Heiligen Geist erhielten, Jünger von Johannes dem Täufer waren und bereits von Johannes getauft worden waren. Und das war eine Taufe der Reue. Die Lutherbibel überschreibt zur Buße. Wir können das in Markus Kapitel 1, Vers 4 nachlesen, aber Reue ist eine bessere Übersetzung. Es ist eine Taufe zur Umkehr. Man bereut, was man getan hat. Man hört auf, den falschen Weg zu gehen. Man geht den richtigen Weg. Die Idee der Buße, die hat also falsche Qualifikationen mit sich gebracht, dass man meint, man müsste jetzt sich selbst peinigen und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Aber diese Taufe des Johannes, die reichte nicht aus, auch das sagt die Bibel deutlich, um den Heiligen Geist zu empfangen. Schauen Sie, Johannes ebnete den Weg für Christus, bereitete die Menschen auch durch seine Taufe zur Reue auf Jesus Christus vor. Und wir lesen auch, was Johannes selbst sagt über ihn und sich selbst und über Christus in Matthäus Kapitel 3. Und Vers 11, da sagt er, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, besser zur Reue. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Nun, diese Feuertaufe hat nichts mit der Taufe mit dem Heiligen Geist zu tun, in dem Sinne, dass wenn man jetzt getauft wird, mit dem Heiligen Geist, dass man dann die Feuertaufe automatisch mit erhält. Das ist nicht damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Wenn wir den Heiligen Geist erhalten, dann muss der Heilige Geist mit uns sein bis hin zu unserem Todestag. Oder wenn wir noch leben sollten und Jesus Christus zurückkommt, in unserem Fleisch diesen Heiligen Geist noch haben. Denn wenn nicht, wenn wir den Heiligen Geist wieder verlieren, dann enden wir in der dritten Auferstehung in dem feurigen Pfuhl. Man könnte sagen, in dem Feuer. Denn dann haben wir die unvergebbare Sünde begangen. Das ist das, worum es hier geht. Also die Warnung besteht, dass man, wenn man getauft wird, wenn man den Heiligen Geist erhält, dass man ihn behalten muss. Er geht von uns aus durch das Wirken von Gott. Mit anderen Worten, wir tun gute Taten, aber Gott erneuert uns und muss uns den Heiligen Geist tagtäglich erneuern. Also darum geht es hier. Und wir sehen interessanterweise auch, dass später Jesus taufte. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 3, aber da muss man etwas dazu sagen. Aber in Johannes Kapitel 3 und Vers 22, da heißt es, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Aber wie taufte er? In Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und als Jesus nun erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Mit anderen Worten, er taufte durch seine Jünger, was eben auch andeutet, dass nach seiner Himmelfahrt in der neutestamentlichen Kirche Jesus weiterhin taufen würde, aber er würde es tun durch seine Predigerschaft. Nun, interessant ist, dass wir in Apostelgeschichte 2 lesen, die Verse 37 bis 38, dass die Gabe des Heiligen Geistes erst zu Pfingsten erfolgen würde, aber auch, was hier die Voraussetzungen sind für die Taufe, die durch Jesus durchgeführt würde und dann durch die Predigerschaft. Als sie aber hörten, in Apostelgeschichte 2, Vers 37, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, bereut. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und auch in Apostelgeschichte 3 und in Vers 19, da sagt er, tut nun Buße, besser bereut, und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das war Teil der Taufe, die wir auch heute durchführen. Mit anderen Worten, es geht um Reue, natürlich. Es geht um Glaube, wie ich sagte, an Jesus Christus Opfer, aber auch an das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und dann wird man getauft und erhält die Gabe des Heiligen Geistes. Durch die Reue, durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi erhält man auch die Sündenvergebung. Man kann also davon ausgehen, dass Christus seine Jünger bereits getauft hatte, bevor sie andere tauften. Dies bedeutet nicht, wie ich eben schon angedeutet habe, dass getaufte Menschen zu dieser Zeit, zu der damaligen Zeit, den Heiligen Geist empfangen haben. Der Heilige Geist wurde den Jüngern Christi erst am Pfingsttag gegeben, was klar und deutlich in der Bibel gezeigt wird. Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 15. In diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen, von etwa 120. Und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas. Und dann spricht er dann von dem Tode von Jesus, oder vielmehr von Judas. Aber sie mussten warten, bis das Pfingstwunder geschah in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Dann wurde ihnen der Heilige Geist gegeben, zuvor noch nicht. Sie warteten, wie auch Christus gesagt hatte, wartet, bis ihr die Kraft von der Höhe erhaltet. Aus der Schrift geht hervor, dass diejenigen, die am Pfingsttag den Heiligen Geist empfangen hatten, getauft worden waren. Nun, diese Aussage wird auch durch die Ereignisse am Passahabend bestätigt. Wir hatten das ja bereits schon gelesen, Johannes Kapitel 13. Während des letzten Passahabends vor seinem Tod begann Christus, die Füße seiner Jünger zu waschen und ihnen zu zeigen, dass er sie liebte und dass er bereit war, alles für sie zu tun, einschließlich des Waschens der Füße. Wie ich sagte, eine untergeordnete Aufgabe, die normalerweise dem niedrigsten Diener des Hauses zugeordnet war. Und als er dann kam, um Petrus die Füße zu waschen, da sagte Petrus zu ihm, du sollst niemals meine Füße waschen. Christus erklärte ihm, dass er die Füße des Petrus waschen musste, sonst würde er keinen Anteil an Christus haben. Petrus antwortete dann mit den Worten, mein Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände, meinen Kopf. Und wie ich sagte, Jesus wurde dann die Antwort von Christus zuteil, wo Christus sagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Johannes 13, Vers 10 habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber jetzt muss ich etwas dazu sagen. Das ist nämlich eine unglückliche Übersetzung in der Lutherbibel. Er sagte, diejenigen, die gewaschen sind, Petrus war gewaschen, die brauchen nur die Notwendigkeit des Fußwaschens. Nun, schlagen wir noch einmal Johannes 13, Vers 10 auf. Lesen wir die Stelle noch einmal, wo es hier heißt, spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, ist vielmehr ganz rein. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown weist darauf hin, dass der Begriff, wer gewaschen ist, bedeutet, dass man in einem Bad vollständig gewaschen wurde. Aber in Bezug auf die Aussage, dass derjenige, der in dieser Weise gewaschen ist, seine Füße waschen muss, da weist auch der Kommentar darauf hin, dass hier zwei verschiedene Worte benutzt werden. Das Wort für wer gewaschen ist, ist ein anderes Wort als das Wort, das Christus benutzt, wenn er davon spricht, dass einem die Füße gewaschen werden. Sowohl in Vers 8 als auch in Vers 10 wird da ein anderes Wort benutzt. Das heißt da eben gerade nicht gebadet. Das ist wichtig, denn sonst kriegt man den Zusammenhang nicht mit. Die Schlachterbibel, die Elberfelder Bibel, die Mengebibel und die Zürcher Bibel, die übersetzen genauer wie folgt. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft an mir. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Also ein Unterschied wird gemacht zwischen dem Bad und dem Waschen der Füße. Und dieses Gespräch ist von tiefer Bedeutung. Während die richtige Taufe nur einmal im Leben eines Menschen durchgeführt werden soll und muss, wenn es eine richtige Taufe ist mit richtiger Wirkung, dann soll die Fußwaschungszeremonie zum Passa Jahr für Jahr wiederholt werden, einmal im Jahr. Das zeigt, dass wir ständig bereit sind, sein müssen, die Sünden zu bereuen, die wir nach der Taufe begehen. Und wir zeigen, dass wir bereit sind, uns in unserem Wunsch zu demütigen, anderen zu helfen, den gleichen Weg zur Vollkommenheit zu gehen, den wir gehen. Wir sind nicht besser als andere. Wir sollen anderen dienen, wie wir können. Und wie weit wir es können. Christus sagte zu Petrus, dass er und die anderen Jünger, außer Judas, rein waren, dass sie gebadet worden waren, dass sie getauft worden waren. Nun, Judas war auch getauft worden, aber bei dem hat es nichts gebracht. Sein Herz war nicht aufrichtig. Er hat nicht richtig bereut. Insoweit war diese Taufe nicht maßgeblich. Deswegen war er nicht rein, die anderen aber waren es. Sie, Gott hatte Judas niemals als einen seiner Jünger angenommen, die dann zu Pfingsten den Heiligen Geist erhalten würden. Nun lesen wir einmal Titus Kapitel 3 und Vers 5. Titus Kapitel 3 und Vers 5. Er machte uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Eine bessere Übersetzung wäre hier durch das Bad der Wiederzeugung, oder man kann auch übersetzen der Regeneration, wie dies im Englischen übersetzt wird. Durch die Taufe, schauen Sie, ging es hier um die Gabe des Heiligen Geistes. Und wir lesen auch in 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 9. 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 9. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Schauen wir uns auch Hebräer Kapitel 10 an. Hebräer Kapitel 10 und in Vers 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Immer und immer wieder lesen wir, dass eben durch die Taufe die Sünden, so gesehen, hinweggewaschen werden. In Apostelgeschichte 22 wird die gleiche Analogie, sagen wir einmal, zum Ausdruck gebracht. Apostelgeschichte 22 und Vers 16. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, wird Paulus gesagt. Lasse dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und rufe seinen Namen an, den Namen Jesu Christi. Nun, die Aussage von Christus gegenüber Petrus und den anderen Aposteln, dass sie gebadet hatten und rein waren, außer Judas, der ihn verraten würde, zeigt, dass sie bereits getauft worden waren, um am Pfingsttag den Heiligen Geist zu empfangen. In Johannes 20, Vers 22 deutet das Christus bereits an, wo es heißt: Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Das bedeutet nicht, dass sie in dem Augenblick den Heiligen Geist erhielten. Es war die Ankündigung, dass sie ihn erhalten würden. Und das wird in Apostelgeschichte 1 und Vers 8 deutlich. In Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Da sagt Christus zu den Aposteln: Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis an das Ende der Erde. Und das Gleiche hatte er bereits in Lukas Kapitel 24 gesagt. Lukas 24 und in Vers 49. Also der Punkt ist der: Zu dem Zeitpunkt hatten sie den Heiligen Geist noch nicht in sich. Der würde kommen, zu Pfingsten. Lukas 24 und Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat, und ihr sollt in der Stadt bleiben, das hat Christus gesagt, nach seiner Auferstehung, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. So zeigt die biblische Taufe eindeutig als ein äußeres Ritual die Tatsache an, dass wir Vergebung der Sünde erhalten und natürlich auch den Heiligen Geist. Es ist nicht eine von Gott festgelegte Verordnung, die für unser Heil von wesentlicher Bedeutung ist. Bei der Taufe stehen wir dann rein vor Gott da, wie ich eben schon sagte. Aber nach der Taufe sündigen wir wieder. Und so gibt uns die Fußwaschungszeremonie im übertragenen Sinne wieder eine Erinnerung daran, dass das Wasser, in dem unsere Füße gewaschen werden, figurativ die Sünden wegwäscht, die wir das ganze Jahr hindurch begangen haben. Wir verstehen, dass es Christus ist, natürlich, der unsere Sünden bei der Reue wegnimmt. Unabhängig davon, wann wir unsere Sünden bereuen und zu Gott bekennen, also nicht erst bei der Taufe oder bei der Fußwaschung. Und dennoch sind die Zeremonien der Taufe und der Fußwaschung während des Passahs wichtig und erinnern uns daran, dass Christus unsere Sünden wegwäscht. Eine Erinnerung wird hier zum Ausdruck gebracht. Das Passa ist ein Gedenken an den Tod Christi und so verstehen wir, dass unsere Sünden niemals weggewaschen werden könnten, wenn Christus nicht für uns gestorben wäre. Christus sagt zu Petrus, dass er, obwohl er gebadet oder getauft worden war, immer noch das Waschen seiner Füße brauchte. Und wie ich sagte, wenn man zu Hause ist, wenn man das Passa nicht halten kann, dann kann man natürlich auch, man kann zwar an den Symbolen von Brot und Wein teilnehmen, aber nicht an der Fußwaschung, aber gedanklich sollte man es doch tun. Aber es zeigt auch, dass wenn man die Möglichkeit hat, das Passa in der richtigen Form mit anderen Geschwistern zu halten, sollte man es in jedem Falle tun. Das Fußwaschen spielt nämlich auch eine symbolische Rolle bei der endgültigen Reinigung der Person. Ihre Symbolik geht über ein Beispiel für Demut hinaus. Ist eindeutig enthalten, aber es geht darüber hinaus. Wir sind nach der Taufe nicht mehr total unrein und werden durch das Opfer Christi immer wieder gereinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen, Vergebung erlangen. Aber wenn wir durch den Schlamm und den Schmutz dieser Welt gehen, dann werden unsere Füße sozusagen wieder verschmutzt, müssen ständig gereinigt werden. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Christus sagte, dass Petrus keinen Anteil an ihm haben würde, wenn er Christus nicht erlaubte, ihm seine Füße zu waschen. Das sind alles bedeutungsvolle Aussagen, über die wir nachdenken sollten. Warum sagt das Christus? Nun, weil es notwendig ist, um diese enge Verbindung mit Gott weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung für alle, sagt hier Johannes 13, Vers 10, wer gebadet ist, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Schauen Sie in Johannes Kapitel 6 und Vers 53. Da sagt Christus etwas Ähnliches über die Symbole von Brot und Wein. Johannes 6 und Vers 53, schauen wir uns das kurz an. Da lesen wir nämlich Folgendes. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer aber mein Fleisch isst und mein Brot trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Schauen Sie, die gleiche Symbolik, die gleiche Ausdrucksweise quasi wird hier gebraucht, auch hier für die Fußwaschung. Die New Living Translation macht die offensichtliche Bedeutung in Johannes 13, Vers 10 klarer, indem sie sagt, eine Person, die überall gebadet hat, muss sich nur mit den Füßen waschen, um vollständig rein zu sein. Und so bringen es viele Übersetzungen, die Berean Study Bible. Wer bereits gebadet hat, muss nur seine Füße waschen und er wird vollkommen sauber sein. Die Living Bible sagt, dem, der überall gebadet hat, müssen nur seine Füße gewaschen werden, um völlig rein zu sein. Die Phillips Bibel sagt, der Mann, der gebadet hat, muss nur seine Füße waschen, um überall rein zu sein. Die Vorstellung, dass man auch ohne Fußwaschung völlig rein ist, würde der Anweisung von Christus widersprechen, seine Füße waschen zu lassen, die offensichtlich noch nicht sauber waren im geistlichen Sinne. Die waren wieder ein wenig schmutzig geworden, indem man durch den Schmutz der Welt gegangen ist für ein Jahr lang oder wann immer der Zeitpunkt nach der Taufe gekommen war. Daher sollte der Wortlaut von Johannes 13, Vers 10 so verstanden werden. Wer getauft wird, der muss nur seine Füße waschen oder waschen lassen und dann ist er vollständig rein wieder. Kommentare haben auch die klare Bedeutung und die Funktion und Beziehung von Taufe und Fußwaschung im Kontext gesehen. Ich möchte Ihnen einige Zitate jetzt vorlesen. In der Ryrie Study Bible heißt es in der Fußnote, so wie im natürlichen Leben ein Mensch, der gebadet hat, nur den Staub von seinen Sandalenfüßen waschen muss, wenn er nach Hause zurückkehrt, so muss im geistlichen Leben ein Mensch, der von der Sünde gereinigt wurde, nicht denken, dass alles verloren ist, wenn er auf dem Weg durch das Leben sündigt. Er muss nur diese Sünden bekennen, um wieder vollkommen rein zu sein. Und das wird in der Fußwaschung symbolisiert, wie ich eben schon sagte. Die Vergebung der Sünde erfolgt das ganze Jahr hindurch, wenn man sich an Gott wendet, seine Sünden bekennt und bereut und sie lässt. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9 sagt uns dies, aber die Fußwaschung zeigt diese Symbolik auf. In 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wir, die wir getauft sind, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und Gott schaut auf das Herz. Und er vergibt einem reuigen Menschen alle seine Sünden zum Zeitpunkt der Taufe, auch wenn der Mensch zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht alle Sünden so in seinem Gehirnkasten aufgelistet hat. Einige waren ihm vielleicht gar nicht bekannt. Und so wird er auch zum Zeitpunkt des Passahs tun, wenn wir die Verpflichtung der Person gegenüber Gott erneuern. Wir erneuern unseren Bund mit Gott. In Psalm 19 lesen wir Vers 13. Er sagt David, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Und gerade am Passa wird uns dies wieder sehr deutlich bewusst, sollte uns sehr deutlich bewusst werden, dass wir auch verborgene Sünden haben, die vergeben werden müssen. Die Nelson Study Bible schreibt, Jesus sagte Petrus, er brauche kein Bad. Er brauchte nur Jesus, um seine von der Straße staubigen Füße zu waschen. Das ist symbolisch. Ein Gläubiger oder ein Glaubender wurde bereits gereinigt. Er oder sie braucht nur die Reinigung der täglichen Sünden, die nach dem Bekenntnis erfolgt. Und da wird auch wiederum 1. Johannes 1 zitiert. Das Waschen der Füße der Jünger durch Jesus ist also nicht nur ein Modell des Dienstes, sondern auch der ultimative Dienst, die Vergebung der Sünden. Die Aussagen des Ellicott's Kommentator für englische Leser lautet wie folgt. Die Worte des Petrus haben impliziert, dass er meinte, völlig unrein an den Füßen, dem Kopf und den Händen zu sein und dass er total eine moralische Reinigung brauchte. Christus antwortete, dass dies nicht so war. Der Mensch, der gebadet wurde, ist sauber. Aber seine Füße, die mit dem Staub der Straße in Berührung kommen, müssen gewaschen werden. Und zwar moralisch gesehen. Er war gereinigt worden, sein gesamtes moralisches Leben hatte sich verändert, aber er war der Korruption des täglichen Lebens ausgesetzt. Und er musste von der Verschmutzung gereinigt werden. Immer und immer wieder lesen wir diese sehr bemerkenswerten Aussagen. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt, die Reinigung, die als die der Füße bezeichnet wird, ist eine Reinigung, die man nach einem Bad, das einen gereinigt hat, aufgrund seines Kontaktes mit der Erde noch braucht. Es ist die tägliche Reinigung, die wir suchen sollen. Eine interessante Parallele, ein Vorläufer, findet sich in 2. Mose 30, Vers 18. 2. Mose 30 und Vers 18. Du sollst auch ein Becken aus Bronze machen mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen. Diese tägliche Reinigung. In Matthew Poole's Kommentar heißt es eigentlich Matthew Poole's Commentary, aber das ist der Kommentar von Matthew Poole. Sehen Sie, wie es bei Personen der Fall ist, die sich in einem Bad gewaschen haben, die aber barfuß umhergehen oder mit dünnen Sandalen oder Überzügen für ihre Füße, sie werden erneut an den Füßen verschmutzt. Und so wird es häufig notwendig sein, die Füße wieder zu waschen. Aber sie müssen nicht wieder ihren ganzen Körper waschen. die Cambridge Bible for Schools and Colleges schreibt, und das sind nebenbei gesagt alles meine Übersetzungen aus dem Englischen, ein Mensch, der gebadet hat, muss nicht noch einmal baden, wenn er nach Hause kommt, sondern nur, um den Staub von seinen Füßen zu waschen. Dann ist er ganz rein. So muss auch im geistlichen Leben ein Mensch, der einmal gründlich gereinigt wurde, nicht denken, dass dies alles rückgängig gemacht wurde, wenn er auf dem Weg durch das Leben einige Flecken bekommt. Aber diese müssen weggespült werden und dann ist er wieder ganz sauber. Petrus, der sich seiner eigenen Unvollkommenheit bewusst ist, kommt möglicherweise hier zu dem Schluss, dass er völlig unrein ist. Aber seine Bedeutung hier ist vielleicht eher, wenn es von dir abhängt, von dir gewaschen zu werden, dann wasche alles, was du kannst. Seine Liebe zu seinem Meister beweist, dass er gebadet hat, seine Prahlerei, sein Angriff auf Malchus, seine Ablehnung, seine Verstellung in Antiochien, alles das zeigt, wie oft er seine Füße waschen musste, schreibt dieser Kommentar. Nun, wir verstehen, dass dies eine jährliche Zeremonie sein muss. Die findet einmal im Jahr statt, die Fußwaschungszeremonie und das Nehmen des Brotes und das Nehmen des Weines. Einmal im Jahr wird hier etwas symbolisiert, das Wegwaschen der Sünde, die wir in diesem Jahr angesammelt haben. Wir dürfen die Passa-Symbolik des Fußwaschens nicht wiederholen, wann immer wir das wollen. Wie wir ja auch das Nehmen von Brot und Wein nicht immer dann nehmen, wenn wir das so wollen. Einige nehmen es fast jeden Sonntag. Das ist nicht damit gemeint. Es ist einmal im Jahr, an dem jährlichen Passa, wenn dies durchgeführt werden soll. Es gibt ja auch nur eine Taufe. Und die soll gültig sein, bis man stirbt. Für das ganze Leben muss die dann gültig sein. Die wird auch nicht immer und immer wiederholt, aber die Fußwaschung schon, weil man auch nach der Taufe, durch die man rein geworden ist, total, man hat gebadet, sozusagen in diesem Wasserbad, aber man hat dann wieder gesündigt danach. Und die Fußwaschung symbolisiert auch diesen Vorgang. Man könnte sagen, warum überhaupt die Fußwaschung? Wenn wir bei der Umkehr bereits Vergebung der Sünde erhalten haben und wenn wir dann auch natürlich Vergebung der Sünde erhalten, während des Jahres hindurch, wenn wir bereuen. Nun, die gleiche Frage würde sich dann für das Nehmen von Brot und Wein stellen. Die beziehen sich ja auch auf geistliche und physische Heilung und natürlich Vergebung der Sünde. Das ganze Opfer Jesu Christi muss zusammen gesehen werden. Dies sind alles Erinnerungen, Wiederbestätigungen, Erneuerungen unseres Bundes mit Gott. Und das Gleiche gilt eben auch für die Fußwaschung. Wenn wir daran teilnehmen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht nur den Dienst der Demut geben und teilen, sondern auch etwas tun, was Christus uns geboten hat, um uns mit anderen zu versöhnen und als Botschafter für Christus, um anderen zu helfen, völlig rein zu werden. Wie wollen Sie anderen helfen, wenn Sie selbst der Hilfe bedürfen? Wie Christus sagt, wenn Sie da einen Splitter im Auge ihres Nächsten sehen, aber sie haben einen Balken in ihrem eigenen Auge, wie können sie dann dem Nächsten helfen? Das ist unsere Verantwortung, die uns übertragen wurde. Und das wird auch in verschiedenen Bibelstellen deutlich. Wie zum Beispiel, schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, mit anderen Worten, jemand, der die unvergebbare Sünde nicht begangen hat, so mag er bitten für den Bruder, für die Schwester. Und Gott wird ihm, dem Bruder, der Schwester, das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll, denn das ist dann nicht mehr sinnvoll. Die haben die unvergebbare Sünde begangen, sie können nicht mehr bereuen. Aber in den meisten Fällen wissen wir ja nicht, ob jemand die unvergebbare Sünde begangen hat. Wenn wir sehen, dass jemand in Problemen steckt, soll man für eine solche Person beten, dass sie zur Reue kommt, dass sie aufhört, wenn man davon weiß, diese Sünden zu begehen. In Judas, Vers 23, lesen wir Folgendes. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hasst, das befleckt ist vom Fleisch. Auch hier wiederum wird eine gewisse Verantwortung für uns ausgesprochen, anderen gegenüber. Nun, wir sind nicht diejenigen, die durch Fußwaschung anderen die Sünden wegnehmen könnten. Das kann nur Christus alleine. Es ist durch sein Opfer, dass Sündenvergebung und Reinigung erfolgt. Doch Christus erwartet schon von uns eine gewisse Beteiligung, könnte man sagen, ein gewisses Verhalten. Und das ist nicht nur auf die Fußwaschung beschränkt, das gibt es in vielen Fällen. Ich hatte eben das schon angedeutet. Aber schauen wir uns einmal Jakobus Kapitel 5 an. Hier wird etwas gesagt im Hinblick auf die physische Heilung. Jakobus Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten, ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden, eure Übertretungen der anderen Person gegenüber. Das ist hier gemeint. Und bittet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also hier geht es um Beteiligung. Es geht aber auch um die Funktion der Predigerschaft, eine Einsalbung vorzunehmen. Gott sieht das so. Gott ordnet das so an. Und wir sollen dieser Anordnung Folge leisten. Aber schauen Sie, interessant ist auch, wie das in anderen Bibelstellen gesagt wird. Man muss aber verstehen, was damit gemeint ist. Apostelgeschichte 28 und Vers 8, wo es heißt, es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zu ihm ging Paulus hinein, betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund, heilte ihn. Aber schauen Sie, der Paulus selbst hat ihn nicht geheilt. Es war Christus, der ihn geheilt hat durch das, was Paulus hier tat. Wir sehen die Verantwortung, die Mitbeteiligung, könnte man sagen, im Vorgang. In diesem Falle sogar der Heilung und sogar auch der Sündenvergebung. In 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 28. Was lesen wir hier? Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen. Gott tut das durch diejenigen auch, die er dazu bestimmt hat, zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenrede und so weiter und so fort. Prediger, das ist ein anderes Beispiel, wie ich eben schon erwähnt habe, die taufen den Täufling. Die legen dem Täufling die Hände auf. Die beten zu Gott, dem Vater, um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nun, sie sind es nicht, die den Heiligen Geist dem Täufling geben. Das ist natürlich Gott. Und gleichwohl besteht die Notwendigkeit der Beteiligung der Prediger bei diesem Vorgang. Einige sagen, oh, das ist nicht notwendig. Man kann den Heiligen Geist auf andere Weise erhalten. Nun, ich sehe nichts in der Bibel seit Gründung der Neutestamentlichen Kirche, dass dies eine Möglichkeit wäre. In Apostelgeschichte 19 lesen wir angefangen in Vers 1. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog, nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, ja, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Und Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße oder der Reue und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, da ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten, sie waren zusammen etwa 12 Monate. Hier sehen wir die Notwendigkeit. Gott gab den Heiligen Geist nicht, noch bevor sie auf Jesus Christus in seinen Namen hinein getauft worden sind, in diesem Fall durch Paulus, nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte. Dann erst erhielten sie den Heiligen Geist. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 8, angefangen in Vers 12. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi glaubten, da ließen sich taufen Männer und Frauen. Und da wurde auch Simon gläubig, Simon der Zauberer, Simon Magus, und ließ sich taufen. Der ließ sich also auch taufen. Und hielt sich zu Philippus, und als er die Zeichen und die mächtigen Taten sah, die geschahen, da geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Vers 17, und da legten sie die Hände auf sie. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Wiederum, warum wird das hier so betont, wenn das Hände auflegen auch notwendig oder auch nicht notwendig wäre? Aber es geht ja noch weiter. Und als aber Simon sah, Vers 18, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, nicht vorher, da bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Und Petrus sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum, sagt er in Vers 22, tue Buße, mit anderen Worten, bereue. Sieht aber nicht so aus, dass der Simon bereut hat. Und er hat dann seine eigene Kirche scheinbar gegründet, die heute sehr machtvoll und in der ganzen Welt verbreitet ist. Schauen Sie, wir können durch unser Verhalten bei der Sündenvergebung Gottes mitwirken. Hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber das ist genau das, was die Bibel sagt. 1. Petrus, Kapitel 4. 1. Petrus, Kapitel 4. Und in Vers 8. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Sie vergeben anderen, ihnen wird vergeben. Römer Kapitel 12. Haben sich einmal gefragt, wie diese Stelle vielleicht zu verstehen ist. Römer Kapitel 12 und Vers 20. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Mit anderen Worten, du wirst ihn beschämen und dadurch vielleicht zu einer Umkehr motivieren, dass er sagt, ja, wenn der so an mir, seinem Feind, handelt, vielleicht ist da doch was dran, für das der so steht. Christus sagte ja auch, wir sollen gute Taten vor den Menschen tun, damit, wenn die Menschen das sehen, sie unseren Vater im Himmel preisen. Die erkennen dann auch an, vielleicht nicht unmittelbar, vielleicht nicht sogar in diesem Leben, vielleicht erst im nächsten, während der zweiten Auferstehung oder im Millennium, je nachdem, ob sie weiterleben, wenn Christus zurückkommt. Aber dass sie dann motiviert werden vielleicht und erkennen, ja, da war ja doch was dran an dem, was die da getan haben. Einmal hat jemand gesagt, ja, also das ist ja so eine nette Gemeinschaft, wenn es nur nicht diese verrückte Religion wäre. So können wir durch unser Verhalten zur Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen beitragen. Und die Fußwaschung erinnert uns auch daran. Der gesamte Passahabend stellt eine Erneuerung unseres Bundes bei der Taufe oder eine Erinnerung unseres Bundes mit Gott dar. Natürlich erfolgt die Vergebung der Sünde, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe, durch das ganze Jahr hinweg, in dem Augenblick, wenn man bereut und Vergebung der Sünde dann eben erlangt. Aber das Gleiche gilt auch für die Taufe. Man muss bereits vorher seine Sünden bereut haben, bevor man sich taufen lässt und auch bereits zuvor Vergebung der Sünde empfangen haben. Es heißt, Gott gibt den Heiligen Geist nur dem, der ihm bereits vorher gehorcht. Gleichwohl lassen wir uns taufen als das äußere Zeichen innerer Reue und des Glaubens. Das Gleiche gilt für die Fußwaschung. So dann ist es richtig, dass Gott uns auch im Zeitpunkt der Taufe und der Fußwaschung die verborgenen oder geheimen Sünden vergibt, die wir gar nicht erkennen, aber er blickt auf unser Herz. Wenn man es zusammenfassen wollte, die Taufe symbolisiert den Erhalt des Heiligen Geistes, steht für den Erhalt des Heiligen Geistes, ist notwendig, um den Heiligen Geist zu erlangen. Die Fußwaschung könnte so beschrieben werden als die Beibehaltung des Heiligen Geistes, damit man nicht die Taufe mit Feuer erleben muss, die unvergebbare Sünde im feurigen Pfuhl, in der dritten Auferstehung, von der es dann keine weitere Auferstehung mehr geben wird. Im Alten Testament waren diese Symbole, keine dieser Symbole, die waren noch nicht gegeben. Aber gleichwohl konnten Heilige wie David Sündenvergebung erlangen, denn sie blickten auf das kommende Opfer Jesu Christi, wie wir auf das Opfer von Jesus Christus zurückblicken und an dieses Opfer jedes Mal, ganz besonders am Passahabend, Gedenken, an seinen Tod denken, den wir dadurch auch verkündigen, bis er kommt. Heute erwartet Christus, dass seine Anordnungen für die neutestamentliche Kirche gehalten werden, die er ja nun an dem Passahabend einführte. Und dazu gehören halt die Fußwaschung und das Nehmen von Brot und Wein einmal im Jahr am Passahabend. Und so wünsche ich Ihnen jetzt schon eine gute Vorbereitung, auch eine geistliche Vorbereitung auf das Passa. Diejenigen von Ihnen, die getauft sind, auf richtige Weise, die den Heiligen Geist in sich haben. Und diejenigen, die noch nicht getauft sind, überlegen sich über mal ein wenig über das, was ich heute gesagt habe, und denken Sie über Ihr Leben nach. Und wenn Sie auf die Taufe hinsteuern und hinzielen, dann bedenken Sie auch die Kosten, die Sie überschlagen sollten. Aber zögern Sie das auch nicht zu lange hinaus. Denn manche, die sind dann sehr zufrieden mit ihrem Leben und wissen nicht, dass ihr Leben einer Änderung bedarf. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich für alles das, was Sie für mich tun. Und ich hoffe, dass ich auch vieles für Sie tun kann. Ich spreche ganz besonders auch von Ihren Gebeten für die Kirche des ewigen Gottes. Sehr wichtig, denn nur alleine kann man es auch nicht schaffen. Wir brauchen uns, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Freundschaft, wir brauchen das gegenseitige Verständnis und die gegenseitigen Hilfeleistungen. Und auch das wird in der Fußwaschung zum Ausdruck gebracht. Also noch einmal vielen Dank und bis das nächste Mal. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.